Ja.
Gut.
Diese Interventionismusgeschichte ist vielleicht noch nicht so ganz klar geworden und warum die Österreicher da kritisch sind. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, das Ludwig von Mises in einem, wenn Sie nur eine Sache lesen wollen, vielleicht ist es dann das. Oder das Kürzeste, was Sie lesen sollten, wären vielleicht von Leonard Reed, I Pencil, Ich der Bleistift. Das ist die Geschichte über Marktwirtschaft. Ich der Bleistift, die Geschichte meines Familienstammbaums. Das ist die Geschichte über Marktwirtschaft, wie sie funktioniert auf 6, 7 Seiten. Aus den 40er oder frühen 50er Jahren, nee, aus den 40er Jahren, glaube ich, stammt sie. Ganz toll. Können Sie als Download bei Forum Ordnungspolitik finden, unter Broschüren auch auf Forum Freie Gesellschaft. Können Sie auch anschreiben.
Darf ich sonst da kurz was einhaken?
Ja.
Tut mir leid. Ja. Ich wollte nur, weil Sie das gerade ansagen, diese Geschichte, die gibt es jetzt auch bei dem Prometheus-Institut.
Ja. Mhm.
Und zwar als Lehrprogramm für die Lehrer unterrichten und Kinder sollen es lernen in dem Alter, so 5., 6., 7. Schulklasse. Da wird also diese Art und Weise der Wirtschaft auch dann schon relativ früh und deutlich auch den Kindern eben vermittelt anhand der Geschichte I the Pencil.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, gerne. Sonst ein Buch vom Wert der besseren Ideen, 6 Vorlesungen über Wirtschaft und Politik, hat Ludwig von Mises in Buenos Aires frei gehalten, mit so einem kleinen Zettel nur Stichwort, ist dann abgetippt worden und in diese Buchform gebracht worden. Er hat sich bis auf ein paar kleine irgendwie Räusperer irgendwie wohl nicht versprochen, hat das alles freigehalten. Und das sind super Einführungen in 6 wichtige Themen. Und da lese ich Ihnen aus einem Kapitel etwas vor. Und zwar zu der Thematik Interventionismus. Mises schreibt, der Regierung kommt zu Ohren, dass sich die Leute beschweren, weil der Milchpreis gestiegen ist. Milch ist sicherlich sehr wichtig, besonders für heranwachsende Kinder. Deshalb setzt sie einen Höchstpreis für Milch fest. Ein Höchstpreis, der niedriger ist als der potenzielle Marktpreis. Dann sagt die Regierung, jetzt haben wir bestimmt alles getan, damit arme Eltern so viel Milch kaufen können, wie sie brauchen, um ihre Kinder zu ernähren. Was geschieht aber nun? Einerseits steigt durch den niedrigen Milchpreis die Nachfrage nach Milch. Leute, die sich Milch zum höheren Preis nicht leisten konnten, können es jetzt zu dem niedrigeren von der Regierung festgesetzten Preis. Andererseits haben einige Produzenten Verluste, nämlich jene, die mit den höchsten Kosten produzieren, das heißt die Grenzproduzenten. Denn der Preis, den die Regierung festgesetzt hat, birgt weniger, als ihre Kosten ausmachen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in der Marktwirtschaft. Der private Unternehmer, der private Produzent, kann nicht lange mit Verlusten arbeiten. Deshalb schränkt er die Milchproduktion für den Markt ein. Vielleicht verkauft er seine Kühe als Schlachtvieh oder er verkauft stattdessen Milchprodukte wie Rahm, Butter oder Käse. Das Ergebnis dieses staatlichen Eingriffs in den Milchpreis ist, dass weniger Milch als zuvor angeboten wird und gleichzeitig die Nachfrage steigt. Es können nicht mehr alle Leute, die bereit sind, den von der Regierung festgesetzten Preis zu zahlen, Milch kaufen. Besonders ängstliche Menschen werden versuchen, als Erste in den Geschäften zu sein. Sie müssen nun vor den Geschäften anstehen. Lange Warteschlangen vor den Geschäften sind eine bekannte Erscheinung in solchen Städten, in denen die Regierung Höchstpreise für die Waren, die sie für wichtig hält, festgesetzt hat. Das war immer so, wenn der Milchpreis kontrolliert wurde, und das wurde von den Wirtschaftswissenschaftlern auch immer so vorausgesagt. Natürlich nur von den vernünftigen Nationalökonomen, und deren Zahl ist nicht sehr groß. Was ist aber schließlich das Ergebnis dieser staatlichen Preiskontrolle? Die Regierung ist enttäuscht. Sie wollte die Zufriedenheit der Milchtrinker vergrößern. Aber in Wirklichkeit sind diese jetzt unzufriedener als zuvor. Bevor die Regierung sich einmischte, war die Milch teuer, aber man konnte sie kaufen. Jetzt ist nicht mehr genug Milch verfügbar. Der Gesamtkonsum an Milch geht zurück, die Kinder bekommen weniger Milch, nicht mehr. Die nächste Maßnahme, zu der die Regierung greifen wird, ist die Rationierung. Aber Rationierung bedeutet, dass bestimmte Menschen privilegiert sind und Milch bekommen, während andere leer ausgehen. Wer Milch bekommt und wer nicht, das wird immer sehr willkürlich entschieden. Es kann zum Beispiel angeordnet werden, dass Kinder unter 4 Jahren Milch bekommen sollen, dass Kinder, die älter als 4 oder zwischen 4 und 6 Jahren sind, nur die halbe Ration bekommen sollen. Wie immer die Regierung auch entscheidet, die Tatsache bleibt bestehen, dass die verfügbare Milchmenge geringer sein wird. Deshalb sind die Menschen unzufriedener als zuvor. Fragt nun die Regierung die Milchproduzenten, weil sie nicht genug Fantasie hat, es selbst herauszufinden, warum sie nicht dieselbe Milchmenge wie zuvor liefern, bekommt sie zur Antwort. Das können wir nicht, denn die Produktionskosten sind höher als der von der Regierung festgesetzte Höchstpreis. Wenn dann die Regierung die Produktionskosten im Einzelnen überprüft, wird sie feststellen, dass das Futter ein wichtiger Posten ist. Oh, sagt die Regierung, das ist sehr einfach. Wir werden die gleiche Kontrolle, die wir bei Milch angewandt haben, nun auch auf Futter anwenden und einen Höchstpreis für Futtermittel festsetzen. Sie können dann ihre Kühe billiger füttern und werden weniger Aufwendungen haben, dann kommt alles in Ordnung, sie werden mehr Milch produzieren und mehr Milch verkaufen können. Was geschieht aber nun? Die gleiche Geschichte wiederholt sich mit dem Futter. Natürlich aus denselben Gründen. Die Futterproduktion sinkt und die Regierung steht vor dem gleichen Problem. Sie sorgt nun dafür, dass neue Anhörungen stattfinden, um herauszufinden, wo es bei der Futterproduktion hapert. Und die Futterproduzenten geben ihr genau die gleiche Erklärung wie die Milchproduzenten. So muss die Regierung noch einen Schritt weitergehen, denn sie will ja das Prinzip der Preiskontrolle nicht aufgeben. Sie setzt jetzt einen Höchstpreis für die Materialien fest, die zur Futterproduktion notwendig sind. Und wieder geschieht dasselbe. Die Regierung geht nun dazu über, nicht nur Milch, sondern auch Eier, Fleisch und andere zum Lebensunterhalt notwendige Güter zu kontrollieren. Und jedes Mal erzielt sie dasselbe Ergebnis mit den gleichen Folgen. Sobald sie einen Höchstpreis für Konsumgüter festgesetzt hat, muss sie einen Schritt weiter zurückgehen und auch ein Preislimit für die Produktionsgüter festsetzen, die man zur Produktion der preisgebundenen Konsumgüter braucht. Und so greift sie, nachdem sie mit einigen wenigen Preiskontrollen angefangen hat, immer tiefer in den Produktionsprozess ein und setzt Höchstpreise für alle möglichen Produktionsgüter fest. Natürlich auch den Preis für Arbeit, denn ohne Lohnkontrolle bliebe die staatliche Preiskontrolle wirkungslos. Hinzu kommt noch, dass der Staat Eingriff in das Marktgeschehen nicht auf jene Güter beschränken kann, die er für lebensnotwendig hält, wie Milch, Butter, Eier und Fleisch. Er muss sie zwangsläufig auch auf Luxusgüter ausdehnen. Denn wenn er deren Preise nicht auch festsetzt, würden Arbeit und Kapital aus der Produktion der lebensnotwendigen Güter in jene Produktionsbereiche abwandern, die der Staat als unnötigen Luxus betrachtet. So zieht, es ist wichtig, sich das klarzumachen. Die begrenzte Einmischung in die Preisbildung bei einigen wenigen Konsumgütern zwangsläufig weitere Folgen nach sich, die noch weit weniger zufriedenstellend sind, als die Zustände vorher waren. Bevor der Staat sich einmischte, waren Milch und Eier zwar teuer, aber nach der staatlichen Einmischung begannen sie vom Markt zu verschwinden. Die Regierung hielt diese Bereiche für so wichtig, dass sie sich einmischte. Sie wollte das Angebot vergrößern und die Versorgung verbessern. Doch sie erreichte das Gegenteil. Die punktuellen Eingriffe führen zu einem Zustand, der vom Standpunkt der Regierung aus noch viel unerwünschter war, als die früheren Verhältnisse, die sie hatte, verändern wollen. Und da die Regierung, nachdem sie einmal mit Preiskontrollen begonnen hat, gezwungen ist, weiter und weiter zu gehen, wird sie schließlich an einen Punkt anlangen, wo alle Preise, alle Löhne, alle Zinsen, kurzum alles im Wirtschaftssystem vom Staat bestimmt wird. Und das ist, da besteht kein Zweifel, Sozialismus. Soweit muss es nicht kommen, aber was man damit aufzeigen kann, ist, glaube ich, als Message ganz gut angekommen. So, kommen wir zum Ende, zum Endspurt. Ist noch ein kleiner Teil, aber wir können auch ein paar Sachen auslassen. Okay, ich spreche es nur an. Österreichische Schule ist mehr als nur Ökonomie, ist eben politische Ökonomie und beschäftigt sich auch mit politischen Feldern, auf denen sie Ökonomen eigentlich gar nicht erwarten würden, dass die dort, dass sie dort tätig wären. Das ist hier der Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Und da gibt es sehr interessante Publikationen, die die Grundgedanken der österreichischen Schule und des Interventionismus anwenden und zu früher Zeit bereits natürlich zu den Ergebnissen gekommen sind, dass da, wo sie aus guten Gründen sich einmischen, sei es, weil sie Entwicklungshilfe leisten möchten und den Menschen helfen möchten und aber nicht nur die Not lindern, sondern mehr liefern, weil sie ja mehr zur Verfügung haben und die armen Menschen dort so wenig haben, das Gegenteil von dem erreichen, was sie möchten. Es entstehen abhängige, durch Hilfe Industrien, die davon leben, abhängige Strukturen in Afrika, gibt es einen riesen und immer mehr anwachsenden Widerstand. Die sagen, gebt die Entwicklungshilfe bitte, bitte auf, wir können uns nicht entwickeln wegen der Entwicklungshilfe. Ist aber auch das Thema bei Interventionen kriegerischer Art, ob Afghanistan oder Irak. Die Folgen sind sozusagen absehbar hochproblematisch. Und es klappt nicht so, wie sich die Leute das vorgenommen haben. Ich will es dabei belassen. Es gibt dazu eine ganze Reihe, wie Sie sehen, Publikationen, insbesondere beim Independent-Institut, die sich mit diesen außenpolitischen Themen befasst haben, auch Lösungsvorschläge erarbeitet haben, zum Beispiel New War for Oil dreht sich darum, was man mit dem Irak machen könnte, noch bevor oder kurz nach dem Surge, also den Vorgängen Ende der 2000er Jahre, als nicht ganz klar war, ob man den Irak überhaupt stabilisieren könnte. Dabei belasse ich es jetzt einfach mal. Ein sehr schönes und sehr lesenswertes Buch, was ich Ihnen ans Herz legen kann, gibt es kostenlos auch als Download, ist die Bürokratie. Das ist das Thema Staatstheorie, aber nur Ansätze. Hier kommt die Public-Choice-Theorie mit rein, die keine originär österreichische ist, aber sich mit den Österreichern verbinden lässt. Von Mises hat das bereits 1940 geschrieben und darin aufgeführt, wie funktioniert Bürokratie. Jeder, der irgendwo in der Verwaltung arbeitet oder da das mal kennengelernt hat, wird sagen, das gibt es ja gar nicht. Obwohl das ein Grundlagenwerk ist, finden Sie da also viele Dinge wieder, wo Sie sagen, ach, so funktioniert das, okay. Und er stellt das eben einer Marktwirtschaft gegenüber und sagt, die Bürokratie kann niemals so wie Marktwirtschaft funktionieren, sie können sie auch nicht in die Richtung bringen. Public-Choice-Theorie ist Theorie der öffentlichen Warenhandlung und sagt, Politiker agieren eigennützig und daraus entstehen ganz viele Probleme. Man sollte nicht davon ausgehen, dass die Gemeinwohl vertreten, nur weil sie sagen, sie vertreten das Gemeinwohl. Und das ist eine super ausgearbeitete Theorie seit den 50er Jahren, die einfach aufmerksam darauf macht, dass es Staatsversagen im strukturellen Ausmaß gibt und warum das der Fall ist, wie man das erklären kann. Da hat es mehrere Nobelpreise dazu gegeben. Das ist also eine ganz etablierte Schule. Okay, also Bürokratiebuch, kostenloser Download, kann ich sehr empfehlen. Bei Hayek, lesen Sie jetzt mal nicht, geht es darum, dass Hayek derjenige ist, der, man sagt, lesen Sie es nicht, gucken Sie nicht drauf, denken Sie mal an den weißen Elefanten nicht, geht es darum, dass Hayek die Bedeutung des Wissens thematisiert hat, das dezentral organisiert, zusammenfließt und nur eine Marktwirtschaft ist in der Lage, das überall verstreute Wissen von Unternehmern und Konsumenten so zusammenzuführen, dass daraus eben Innovationen und Wohlstand entsteht, in unvergleichlichem Maße zumindest, was den Sozialismus angeht. Und das hat eine große Bedeutung, weil sie möglichst nicht zentral, sondern frei und dezentral arbeiten sollen. Heißt aber auch, dass sie wenig konkrete Vorhersagen machen können, weil es so komplex ist und das Wissen so verstreut ist und sie gar nicht wissen, was die Leute morgen tun werden, weil die Leute es selber noch nicht wissen, dass sie mit diesen Konjunkturprognosen natürlich regelmäßig daneben liegen können. Ja, das ist sozusagen ein strukturelles Problem. Da heißt es nicht, ihr habt schlecht vorhergesagt, sondern die Leute wissen nicht genau, was die Leute im nächsten Jahr tun werden, ob sie mehr konsumieren oder weniger. Also diese Wissenskomponente ist ganz groß. Dann sind wir auch schon sozusagen als Rahmen bei so ein paar Abschlussbildern Hayek und Mises zusammen. Im Alter kann man auch ansehnlich sein, wenn wir auf das nächste Foto gucken. Mises mit seiner Frau in den USA, schon hoch in den 80ern. Danach nochmal eine kurze Impression. Ich hatte den Humor genannt, der diesen scharfen Denkern zu eigen ist. Es sind durchaus auch Menschen gewesen, die Genuss geschätzt haben. Was hat er da in der Hand? Eine Zigarette. Und die Haltung ist relativ militärisch, das lässt auf seinen Hintergrund schließen. Ne? Das wäre das Thema Philosophie, das überspringen wir mal. Ich möchte nicht entbehren, nicht vorenthalten, dass das hier nicht nur eine reine sozusagen Lobeshymne auf die österreichische Schule sein soll. Es gibt Nobody's Perfect. Das heißt nicht, dass das ideale Denkgebäude ist, dass das fehlerfrei ist, dass es da nicht Unstimmigkeiten gibt, dass da nicht nachgebessert werden müsste. Keineswegs. Das ist nicht so. Das muss man kritisch lesen. Es gibt eine ganze Reihe von Kritik innerhalb der Forscher. Die Frage ist, warum die nicht in den Top-Journals veröffentlichen. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, das ist auf jeden Fall ein Defizit. Es gibt Fragen, die in der Konjunkturtheorie geklärt werden müssen, die unvollständig ist. Es gibt keine ausgearbeitete Staatstheorie. Über Märkte als Prozesse gibt es ganz viel. Aber über die Staatstheorie ist zu wenig gearbeitet worden, trotz der Verfassung der Freiheit. Und ich denke, dass es eine wichtige Aufgabe wäre, publizistisch auch die politische Relevanz zu steigern, indem man zeigt, wie sähe eigentlich eine österreichische Welt aus und warum wäre die so attraktiv. Dann kommen wir mal zu dem Segelboot, springen mal so 3, 4 vor. Noch ein, genau. Was können Sie jetzt mit nach Hause nehmen? Das ist sozusagen, sind 7 Lehren. Die erste: nur der Minimalstaat dient dem Bürger. Nach liberaler Auffassung besteht die Aufgabe des Staatsapparates einzig und allein darin, die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit, der Freiheit und des Sondereigentums gegen gewaltsame Angriffe zu gewährleisten. Alles, was darüber hinausgeht, ist von Übel. Eine Regierung, die, statt ihre Aufgabe zu erfüllen, darauf ausgehen wollte, selbst das Leben und die Gesundheit, die Freiheit und das Eigentum anzutasten, wäre natürlich ganz schlecht. Und je größer der Staat ist, umso mehr mischt er sich in die Freiheit und das Eigentum ein, umso mehr bestimmt er, was aus seiner Sicht die beste beste Leben in Gesundheit ist, und lässt die Menschen nicht so leben und das Beste herausfinden, weil die zentralen Experten ja scheinbar schon wissen, wie es funktioniert. Und dabei natürlich Moden folgen. Zweite Lehre nach nur der Minimalstaat. Die Verfassung der Freiheit ist eine Daueraufgabe. Es geht darum, eine Verfassung der Freiheit zu errichten, die haben wir natürlich in Ansätzen. Das Grundgesetz ist ja, enthält ja viele wichtige Elemente, die zu einer Verfassung der Freiheit gehören. Die Grundrechte gehören dazu und viele andere Überlegungen. Auch die Frage der Gewaltenteilung. Aber haben wir wirkliche Gewaltenteilung in Deutschland? Wenn die Exekutive zugleich Teil der Legislative ist? Ja.
Gewaltenverschränkung haben wir.
Ja. Also da gilt es weiter zu arbeiten und darauf zu drängen, dass wir eine Verfassung der Freiheit hinbekommen. Da gibt es ganz spannende Überlegungen von einem belgischen Publizisten jetzt aufgegriffen. Man soll nicht so viel wählen, sondern viele hohe politische Ämter beispielsweise auslosen. Wie es früher in der Antike.
Auslosen,
wie es in der Antike und auch vor der Renaissance in Italien der Fall gewesen ist. Nicht wählen lassen, sondern auslosen und möglichst häufig die Ämter wechseln lassen von den Personen, dann steht nicht so viel Machtballon. Das sind verschiedene Facetten, die zu so etwas gehören. Wir brauchen bessere Spielregeln, auch das ist eine Aufgabe. Mehrheitsentscheidungen müssen dem Recht der Freiheit unterworfen werden. Mehrheit hat nicht Recht. Die Mehrheitsentscheidung ist nur diejenige, die aus Kostengründen gewählt wird. Im Grunde genommen wäre es ideal, dass wir alle einstimmig uns zu einer Lösung bekennen. Da das aber nicht möglich ist, weil es mindestens einen der anderen Ansicht ist oder da nicht mitmachen will, hat man Demokratie als Verfahren genutzt, um ja, eine Abstimmungsmöglichkeit, ein Ergebnis zu erzielen. Aber Demokratie erschöpft sich natürlich nicht in der Abstimmung und den Wahlen. Demokratie ist viel mehr. Wir sollten, glaube ich, darauf achten, dass wir bessere Spielregeln hinbekommen, damit die Demokratie besser funktioniert. Das wäre eine der Lehren, die aus meinem James Buchanan's Werk ziehen können. Von Henry Hazlitt: Gute Politik ist allgemeingültig und langfristig. Wie bei der Wirtschaftspolitik gilt insgesamt für die Politik. Nicht auf die kurzfristigen Effekte gucken, sondern auf die langfristigen Folgen und nicht eine Gruppe ins Visier nehmen, sondern alle Menschen gleich behandeln. Eine Pendlerpauschale freut die Pendler und diejenigen, die sie bezahlen müssen, merken es nicht so richtig, weil sie ein paar Euros abgeben, aber inzwischen ist die Steuerbelastung so hoch, dass, wenn ich mich nicht irre, alleinstehende Handwerker über 60, zum Teil 70% Steuerabbelastung und Abgabenbelastung haben, wenn sie Mehrwertsteuer und andere Dinge mit reinrechnen. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr hoch. Und dann brauchen sie nachher auch zwangsläufig irgendwie von zwei Jobs, weil sie von denen nicht mehr leben können. Oder sie brauchen sozusagen zusätzliche Gehälter, Aufstockergeschichten oder etwas anderes. Kann das sein, das muss jetzt nicht so sein, weil sie von ihren Eigenkräften dann nicht mehr leben können. Wir haben es mit ständiger Marktschelte zu tun und wir hätten einen Turbokapitalismus und andere Dinge mehr. Ich halte es für sinnvoll, zunächst mal davon auszugehen, dass die meisten Probleme, die wir haben, durch den Staat verursacht sind. Wenn Sie darauf gucken, wo die Probleme liegen, zu wenig Wohnungen, dann liegt es daran, dass Sie eine Mietpreisbremse haben. Und wenn Sie die Mietpreisbremse absenken, gibt es natürlich noch mehr, weniger Anreize, Wohnungen bereitzustellen. Und dann kriegen Sie weniger Wohnungen. Wir haben das gerade beim Milchpreisbeispiel gehabt. Das gilt natürlich für viele andere Güter auch. Und diese ganze Diskussion um Mindestlohn ist ziemlich einseitig und letztendlich auch verlogen. Wenn Mindestlohn einführt, schadet natürlich denjenigen, die einen Lohn kriegen würden, der unter dem festgelegten Lohn sitzt. Es sei denn, sie beschäftigen die Menschen, weil sie Freude daran haben, Menschen zu unterstützen. Aber sie können jemanden als Unternehmer nicht mehr Geld zahlen, als er für sie tatsächlich wert ist. Es sei denn, sie sind philanthropisch tätig. Das heißt, es fallen all die raus, die diesen Mindestlohn nicht erwirtschaften können und in den USA beispielsweise sehr gut untersucht, diejenigen, die am stärksten unter Mindestlohn gelitten haben, sind insbesondere wenig gebildete Schwarze gewesen und die massenhaft. Ja. Also, wenn man drauf guckt, lange Rede, kurzer Sinn, sollte man einfach mal die Perspektive ändern und gucken, liegt das Problem tatsächlich beim Markt oder liegt es nicht bei vielen Regulierungen, Vorschriften, Eingriffen, die in guter Absicht oder auch in Bevorzugungsabsicht unternommen worden und dazu führen, dass der Markt nicht funktioniert. Märkte sind ein unternehmerisches Entdeckungsverfahren und mit Israel Kürzner gibt es nichts Besseres als Märkte, das hat er hier prägnant formuliert, die diese Entdeckungen leisten können. Das können keine Experten machen, das können keine Kommissionen finden. Was ist ein Kamel, könnte man sagen, etwas lustig, ein von einer Kommission entworfenes Pferd, lautet die Antwort, ja. Sechste Lehre, Volkswirtschaftslehre mit Karl Menger, ist die Lehre des Handelns. Das ist nicht falsch geschrieben, sondern wird tatsächlich so geschrieben, noch in altem Deutsch. Die theoretische Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich nicht mit praktischen Vorschlägen für das wirtschaftliche Handeln, sondern mit den Bedingungen, unter welchen die Menschen auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichtete vorsorgliche Tätigkeiten folgen. Es geht nicht darum, Vorschläge zu unterbreiten, wie man besser wirtschaftet, sondern es geht darum zu untersuchen, was aus den Handlungen der Menschen für Folgen sich ergeben. Und die Österreicher sind große Anwälte davon zu sagen, wenn sie die und die wirtschaftspolitische Maßnahme ergreifen, dann wird konsequenterweise das und das passieren. Ja? Wenn sie die Geldmenge erhöhen, wird es früher oder später Inflation geben. Und vielleicht das resümierende letzte, die letzte Erkenntnis, die österreichische Schule ist eine Lehre der Freiheit und sie liefert eben all die Argumente, die man braucht, gegen den Kampf von Kollektivismen, sei es von künstlich aufgespaltenen rechts und links, diese beiden Lager berühren sich nur, sind in vielen Dingen deckungsgleich, gegen totalitäre Formen der Demokratie, wo wird nicht überall auf der Welt der Volkswille bemüht, um ein Präsidialsystem am Bosporus beispielsweise zu errichten. Dagegen finden Sie hier zahlreiche Argumente, ökonomischer Art, politischer Art, philosophischer Art. Insofern werden das die sieben Lehren, die ich hier nochmal in so einer Essenz zusammengefasst habe. Der handelnde Mensch statt Kollektive und Technokraten ist eine wichtige Botschaft. Die Konjunkturtheorie ist eine gewichtige Erkenntnis. Das Koordinationsproblem, denken Sie an diese Folie mit den Klammern und den drei I's und drei P's. Die Verfassung der Freiheit als Daueraufgabe, und das Thema haben wir nur angeschnitten, diesen Kooperationismus. Ja, und entlassen möchte ich Sie mit einem Österreicher, der aber nicht zur österreichischen Schule gehört, aber der von Geburt aus Österreicher ist, der eine etwas lässige Haltung zu dem Thema einnimmt. Er ist derjenige, der Small is Beautiful erfunden hat, und er wird auch als Philosoph und Nationalökonom der kleinen Einheit bezeichnet. Und er bringt das sozusagen nochmal lamoyant vielleicht oder humorvoll auf den Punkt. Aber der Weg zur Größe kein Ende hat. Und da die Einheitsfanatiker kein Ding finden, das sich nicht doch noch vergrößern ließe, können sie nirgends landen, außer in der Irrenanstalt der Unendlichkeit. Wenn sie dahin nicht gelangen wollen, dann beschäftigen sie sich doch vielleicht hin und wieder mal mit den Lehren der österreichischen Schule oder klassisch-liberalen Titeen. Ob sie Anhänger davon werden, ist ihnen natürlich selbst überlassen. Ob sie da kluge Einsichten finden, ist auch ihnen selbst überlassen. Sie werden sicherlich eine ganze Reihe von anregenden Gedanken oder auch ihren Auffassungen widersprechenden Gedanken finden. Und mit diesen sozusagen vielfältigen Eindrücken am Freitagabend mit wenig Chingarasabum unterlegt, habe ich sie jetzt sozusagen auf diese Reise mitgenommen. Und sie können sich jetzt abschnallen und mir natürlich auch gerne Fragen stellen. Besten Dank.